Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wie schon angeklungen ist von Daniel, das Thema Gerichte gehört irgendwie zusammen mit Evangelium. Danke für diese Vorrede. Das sollte der Vers auch bezwecken aus Johannes 5, dass Gericht und Evangelium zusammengehört. Dennoch, muss ich auch bekennen, ist das Thema der Gerichte Gottes kein angenehmes Thema. Das habe ich in der Vorbereitung auch durchaus gemerkt. Ja. Denn die Gerichte, so zielgerichtet sie auch sein mögen, sind doch Gerichte. Und ein Gericht ist eben per se nichts Angenehmes. Deswegen werden wir nicht in den beiden Stunden, die ich dazu halten werde, irgendein Gerichtshandeln, Gerichtswirken verklären können, sondern müssen eben es als das nehmen, was es eben auch ist, ein Gericht. Aber, und das hat der Daniel schon ganz richtig gesagt, wir werden auch sehen, dass Gericht nie das Letzte ist. Ich habe ja letztes Jahr über Offenbarung 13 und viel über die 70. Jahrwoche gesprochen. Und da ist quasi der Entschluss schon gereift, auch nochmal den Aspekt der Gerichte in der 70. Jahrwoche nochmal näher zu beleuchten. Das war ja letztes Mal eben eine andere Perspektive, wo es mehr so um das Tier und den falschen Propheten und so weiter ging. Und das kommt jetzt heute noch nicht dran, das ist dann eher für morgen vorgesehen, aber das gehört eben auch ganz entscheidend ja in die 70. Jahrwoche dazu. Und dann habe ich im Alten Testament, gerade in der täglichen Bibellese, sehr viel Propheten gelesen, bin auch noch dabei. Und da geht es natürlich auch sehr, sehr, sehr viel um Gericht. Gericht an dem Volk Israel, wie es der Daniel ja auch schon angesprochen hat, Anschauungsobjekt auch für uns, wie Gott mit seinem Volk handelt, wie Gott ja Geschichte auch macht mit seinem Volk und natürlich mit der gesamten Schöpfung. Ich kann natürlich nicht auf alle Gerichte, die im Wort Gottes beschrieben sind, eingehen. Ich habe einfach mal das Wort Gericht eingegeben, nach Neuem Testament gefiltert und dann mal die Verse ausdrucken lassen. Da kamen dann 3 Seiten eng bedruckt mit Gerichten raus. Das habe ich, muss ich ehrlich sagen, relativ schnell weggelegt. Weil das kann man einfach von der Fülle gar nicht bewältigen. Und ist auch gar nicht mein Ziel. Ich habe deswegen so ein Stück weit versucht, einen Bogen zu spannen über die für mich wesentlichen Gerichte, Gerichtsstationen, das wesentliche Gerichtswirken im Wort Gottes. Und hoffe, dass das deutlich wird, was Gerichte bedeuten und wie viele verschiedene Gerichte es gibt und wie viele verschiedene Gruppen zu verschiedenen Zeiten sich mit Gericht auch konfrontiert sehen. Der gewählte Vers aus Johannes 5, 24 zeigt ja schon auch den Spannungsbogen auf. Ich nenne ihn nochmal. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat äonisches Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Gott, unser Vater im Himmel, der allmächtige Schöpfer aller Dinge, er will uns und allen seinen Geschöpfen unauflösliches Gottesleben geben. Der Albrecht hat es mal erwähnt, die Gerichte Gottes sind nicht das Wohlgefallen Gottes, sondern das Wohlgefallen Gottes ist eben Leben zu geben, unauflösliches Leben zu geben, das wir als seine Söhne, als seine Kinder schon haben dürfen. Und gestern hat der Johannes Ulich ganz zum Schluss seiner Predigt gesagt, wenn er die Bibel mit einem Wort zusammenfassen sollte, was würde er sagen, wir können euch noch erinnern, er hat gesagt, es wäre Leben oder vielleicht Liebe. Ja. Und genau das hätte ich auch gesagt, Leben oder Liebe. Und Liebe ist genauso richtig wie Leben, weil Liebe äußert sich immer darin, dass Leben aus Liebe gezeugt wird. Und genau das ist das, was Gott macht und was sein Wesen ist. Und das muss ich natürlich bei diesen Diensten, wenn es um Gerichte geht, auf jeden Fall vorausschicken. Und so steht es auch in Johannes 5 ja auch schon drin. Aber es ist eben auch so, dass jedes Geschöpf einst von Gott zur Rechenschaft, zur Verantwortung gezogen wird. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern ein. Also die Schrift lehrt beides. Jedes Geschöpf ist vom Schöpfer gewollt und geliebt. Gott, der allmächtige Schöpfer des Himmels und der Erde, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2,4, wir kennen die Stelle. Und dass er zusammen mit dem Sohn, unserem Retter und Herrn Jesus Christus, hat er alles dafür getan, damit das einmal Realität werden wird. Wir kennen das bekannte Vers Johannes 3,16. Und aus 2. Korinther 5,21 möchte ich natürlich lesen: Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ganz entscheidender Vers, den ich auch hier voranstellen möchte. Also das hat Gott alles schon gemacht, für uns und für seine ganze Schöpfung. Aber eben jedes Geschöpf muss vor seinem Schöpfer erscheinen. Ja, das ist keine Drohgebärde, keine leere Drohung, die es da gibt, sondern das ist eine Tatsache, die in der Schrift ganz eindeutig bezeugt wird. Es wird also zu einer Beurteilung des irdischen Lebens und den daraus folgenden Konsequenzen kommen. Dabei gilt, und darauf dürfen wir bei allem, was wir aus Gottes Wort sehen und uns vielleicht überlegen und interpretieren, darauf vertrauen, dass Gott bzw. sein Sohn, dem er das Gericht übergeben wird, gerecht richten wird. Gerecht richten wird und für jeden, der gerichtet wird, der richtige Maßstab auch angelegt wird und die richtigeren Kriterien angelegt werden. Das heißt, es ist nicht pauschal ein Maßstab und ein Set von Kriterien, was angelegt wird und da muss sich dann jeder dran messen, sondern das ist sehr differenziert, individuell von Gott so eingerichtet, dass er Kriterien und Maßstab definieren wird für jedes Geschöpf, was Gericht sehen wird. Das heißt, die sind durchaus verschieden. Kriterien sind zum Beispiel der Gehorsam gegen Gottes Gebote oder auch vor allem, und das ist wichtig, das Verhalten gegenüber seinem auserwählten Volk Israel. Die Stelle aus Johannes 5 sagt uns auch, dass der Glaube an Gott bzw. das Wort Gottes, geoffenbart durch Gott und seinen Geist, personifiziert in seinem Sohn, davor bewahrt, ins Gericht zu kommen. Ja. Daraus schließen wir, und das ist eigentlich klar, dass dieses Gericht eben nichts Gutes oder Angenehmes ist. Also es ist durchaus erstrebenswert, nicht ins Gericht zu kommen, eben davon verschont zu bleiben. Und es ist auch klar, es gibt einen Weg, eben nicht in dieses Gericht zu kommen. Was aber wiederum nicht heißt, dass auch nicht der Gläubige, wie wir, dass wir nicht auch ein Gericht sehen werden. Das werde ich nachher noch erläutern. Und es gibt also einen Zusammenhang zwischen auf der einen Seite Gericht und Tod, muss man schon auch sehen, ja, und Glaube und Leben. Das lässt Paulus schon in Römer 1, Vers 17. Die Empfänger seines Briefes wissen, Gottes Gerechtigkeit wird darin, also im Evangelium, geoffenbart, auf dem Grundsatz des Glaubens zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Das ist also ein ganz wichtiger Zusammenhang aus der Schrift, dass Gerechtigkeit und Glauben zusammenhängt. Ja? Für uns ist es klar, der Glaube an Gott, an sein Wort, an Jesus Christus und seine Erlösungstat durch Kreuz und Auferstehung führt uns ins Leben. Aus der alten testamentlichen Perspektive sehen wir das aus dem Hebräerbrief, wo die Glaubensväter uns vor Augen gestellt werden. Der Glaube an die Verheißungen Gottes und über Abraham, dem Vater des Glaubens, heißt es, sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Nicht das, was er getan hat, sondern er hat die Verheißungen geglaubt und zum Teil gegen alle Vernunft so gehandelt, wie sein Glaube ihm das eben vorgeschrieben hat. Nun ist die Frage, was passiert denn dann im Gericht und was bezweckt Gott mit Gericht? Wenn man die Menschen fragt oder auch vieles in der Verkündigung hört zu dem Thema Gericht, dann geht es vor allen Dingen um das sogenannte jüngste Gericht. Ich glaube, das ist das, was die meisten Menschen, ob sie jetzt im Glauben stehen oder nur so ein bisschen Hintergrund vom Glauben, Kirchenfrömmigkeit haben. Das jüngste Gericht sagt jedem ein Stück weit was. Ist ein Stück weit auch Allgemeinbildung. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Vatikan war, in der Sixtinischen Kapelle. Das ist eines der berühmtesten Gebäude, die wir in der westlichen Welt haben. War schon mal drin. Und da gibt es ein ganz, ganz, an der Stirnwand ein ganz, ganz berühmtes Gemälde eben von Michelangelo vom jüngsten Gericht. Ja. Und damals, es ist ja wie gesagt 500 Jahre her, seit es gemalt wurde circa, konnten die Menschen ja relativ wenig lesen. Die haben sehr viel an Bildern sich orientiert. Ja, das Wort Gottes wurde ja damals zum Teil vor der Reformation nur lateinisch verkündigt. Die waren sehr stark auf Bilder angewiesen. Und deswegen ist diese Bildersprache sehr intensiv und es ist, glaube ich, bis heute so, dass das, was da bildlich dargestellt ist, in der Sixtinischen Kapelle, bis heute das Denken der Menschen, wenn sie von Gericht hören und an Gericht denken, bestimmt. Zwei Gruppen von Menschen werden da unterschieden. Die einen gehen runter zum Gericht, die anderen werden emporgehoben, stehen auf. Interessant ist, dass Engel dargestellt sind mit Posaunen in der Hand. Interessant ist, dass Bücher wirklich gelesen werden. Ein kleines Buch, das Buch des Lebens, und ein großes Buch, das Buch der Verdammten. Also es sind viele Elemente, die wir finden, durchaus in diesem Gemälde verarbeitet. Aber die Frage ist dann schon, wenn man sich mal näher damit beschäftigt, was wird da genau dargestellt? Gehört das überhaupt alles so zusammen? Ja, und wer sind denn die Menschen, die da dargestellt werden? Deswegen lohnt es sich, mal zu differenzieren, welche Art von Gerichten für welche Menschengruppen gibt es denn in der Bibel. Und man wird sehr schnell merken, es sind eben nicht, wie in dem jüngsten Gericht eigentlich dargestellt oder unterstellt ist, alle Menschen gleichzeitig betroffen, sondern verschiedene Menschen sehen verschiedene Gerichte. Und Gerichte sind auch nicht immer global, sondern zum Teil auch begrenzt. Ich habe jetzt mal eine Aufstellung gemacht, vielleicht hättet ihr die anders gemacht, aber so wie ich mir es überlegt habe, um mal einfach durch die Schrift zu gehen und wichtige Gerichte, Gerichtsstationen aufzunehmen. Einmal das Gericht nach dem Sündenfall im Garten Eden, ganz vorne am Anfang der Schrift, das Gericht der Sintflut, dann Gerichte über das Volk Israel, das hat ja auch der Daniel schon erwähnt. Dann schauen wir uns an, was sagt die Schrift über die Gemeinde des Christusleibs und Gericht aus. Dann gibt es die Siegelgerichte, die Posaunengerichte, die Zornschalengerichte in der Offenbarung, Gericht bei der Wiederkunft Christi und eben dann das Gericht vor dem großen weißen Thron und auch Gericht in den Evangelien, Matthäus 25, das Gericht, das uns da beschrieben ist von den Schafen und Böcken. Alles Gerichte, und da ist die Frage, ist es manchmal das Gleiche? Sind es verschiedene Gerichte? Wann sind die Gerichte? Wer ist denn da genau betroffen? Wer wird denn da gerichtet? Interessant, sehr interessant. Und ich bin, obwohl ich jetzt hier vorne stehe, man wird da nie so richtig damit fertig. Ich habe unheimlich viel Zeit damit verbracht, habe es einzeln auch erzählt, das mir zu überlegen. Was ich gerade gesagt habe, ja, welche Gerichte gelten wann, für wen, weil das echt nicht einfach ist. Ja. Und wenn du dann anfängst, auch Sekundärliteratur zu lesen, dann stellst du fest, dass sehr viele Gottesmänner, die in der Schrift wirklich geforscht haben, zum Teil zu völlig, völlig unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Und irgendwo möchte ich ja auch nicht nur das sagen, was andere meinten, sondern möchte ich auch das, was mir selbst dazu gegeben wurde im Nachdenken und im Beten und im Lesen der Schrift, das dann auch ein Stück weit weitergeben. Das heißt aber auch, was ich jetzt euch heute sage, ist jetzt nicht per se immer richtig und wahr, sondern es ist eben das, was ich heute nach vielen Stunden des Beschäftigens eben euch weitergeben möchte, auch als Denkanstoß. Und das ist aber auch durchaus möglich, dass es sich anders verhält. Besonders dann, wenn es weiter nach hinten dann in die Offenbarung geht, da gibt es eben sehr, sehr viel Interpretationsspielraum. Steigen wir jetzt aber mal ganz vorne in der Schrift ein. Das erste Gerichtsgeschehen gleich am Anfang, auf den ersten Seiten. Greif mal den Gedanken von den zwei Ufern auf, Fadi, von dir ganz am Anfang. Zwei Menschen gab es, die sind nicht am anderen Ufer geboren worden. Es waren nämlich Adam und Eva. Ja, da gab es noch nicht die Kluft. Ja, da gab es alles noch eins. Und erst nachdem der Sündenfall geschehen war, brach diese Kluft auf, ja, die es jetzt seither zu überwinden gilt. Ja. Und die wurden in einem ersten Gerichtshandeln, was wir in der Schrift finden, wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben und auch über die Schlange wurde Gericht gesprochen. Ja. Das heißt, damals wurde die unmittelbare Gemeinschaft des Geschöpfes mit dem Schöpfer beendet. Der Mensch muss sich nun mühen und seinen Lebensunterhalt im Schweiße seines Angesichts verdienen. Die Frau muss unter Schmerzen gebären. Der Zugang zum Baum des Lebens ist versperrt. Das Leben wurde endlich, seither gilt Hebräer 9, 27, ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das gilt eben seitdem. Aber, das ist auch wichtig und auch euch bekannt, zusammen mit dem Gerichtsereignis gibt es im Rahmen der Verurteilung der Schlange eine wichtige Verheißung, die wir ja immer wieder auch hier zitieren, weil bereits auf den ersten Blättern der Bibel neben der Katastrophe, so kann man es ja ruhig sagen, neben der Katastrophe des Sündenfalls eine Perspektive aufgezeigt wird, die uns hoffen und gewiss sein lässt, dass sich die Machtverhältnisse auf der Welt wieder einmal ändern werden. Weil das ist beim Sündenfall passiert, da haben sich Machtverhältnisse geändert. 1. Mose 3, 14 und 15. Und Jahwe, Gott, sprach zu der Schlange: Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier sehen wir bereits eine erste klare Spur der Heilsgeschichte hervortreten. Die stellt uns eindeutig vor Augen, dass Gott, der Schöpfer, mit dem Sündenfall nicht eine große Niederlage erlitten hat und die Zügel des Weltgeschehens dann aus der Hand geben musste, sondern er wird zu noch nicht näher definierter Zeit diese Machtverhältnisse wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückführen. Also mit dieser Katastrophe des Sündenfalls, des Unheils, hat sozusagen auch die Heilsgeschichte dann auch ihren Startpunkt und ihren Anfang genommen, unmittelbar folgend darauf. Ja, und das ist dann auch das Thema der Heilsgeschichte, diesen Bruch, den es damals gab, durch Adam wieder zu reparieren, wieder zu eliminieren durch den zweiten Adam. Wir wissen das aus Römer 5, aus 1. Korinther 15. Wie in Adam alle starben, werden sie in dem Christus wieder lebendig gemacht werden. Und wie durch das einen Ungerechtigkeit die Sünde in die Welt kam, ist durch das einen Gehorsam auch Rettung für alle gegeben. Also das ist ganz am Anfang der Bibel schon das erste Gericht über den Menschen und die Konsequenzen, ja, betrifft zwar nur Adam und Eva, aber die Konsequenzen sind eben genau diese zwei Ufer, die entstanden sind und wo wir eben jeder Mensch, der auf die Erde geboren wird, ja, kommt am anderen Ufer, nicht auf dem Ufer, wo Gott ist, kommt er an, ja, und ist eben durch diese Kluft getrennt, die nur durch das Kreuz überwunden werden kann. Das zweite Gericht. Gericht der Sintflut, 1. Mose 6, folgende. Das Wort Gottes berichtet uns, dass ca. 1500 Jahre nach der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies die Bosheit der Menschen so groß war, dass Gott das Gericht der Sintflut beschloss. Es hat alle Menschen und Tiere betroffen, die auf der Erde leben, außer der Familie Noahs und den Tieren, die Noah mit in die Arche nahm. Einschließlich der Mischwesen, ja, die uns ja in 1. Mose 6, von denen uns in 1. Mose 6 berichtet wurde, Verbindung von Gottessöhnen, von Engeln mit den Menschen, ja, und oft wird gesagt, dass diese Riesen, diese Helden der Vorzeit ein Angriff Satans schon waren auf die Menschheit, um die Menschheit damit zu verderben und eben diese Verheißung aus 1. Mose 3, 15 eben nicht wahr werden zu lassen, dass eben der Same der Frau den Kopf der Schlange einmal zertreten wird. Also auch das ist damit eliminiert worden. Jahwe sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute Jahwe, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Noah aber fand Gunst in den Augen Jahwes. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott. Das heißt, es gab offensichtlich durchaus zu Zeiten Noahs die Möglichkeit, mit Gott zu leben oder eben ohne Gott zu leben. Ohne Gott zu leben, und so wird es uns geschildert, selbstbezogen, selbstsüchtig, habsüchtig und gewalttätig. Das sind die Kennzeichen eines Lebens ohne Gott. Und das sind auch die Kennzeichen der Zeit, wenn der Herr wiederkommen wird. Aus Matthäus 24 werden wir das noch sehen. So wird es wieder sein. Und wenn wir mal gucken, wie ist es denn heute, dann ist es eigentlich genau so. Ja. Also von dem her, da müssen wir nicht mehr warten. Ja. So weit sind wir quasi heute schon wieder. Es gab damals, muss man auch sagen, ja kein Gesetz. Woher wussten denn die Menschen, was jetzt gut ist oder recht in den Augen Gottes und was nicht? Ja. Und es ist das Gewissen. Aus Römer 2 sagt uns das der Paulus, die, die kein Gesetz haben, denen ist ihr Gewissen eingesetzt. Das Gewissen hat Gott in den Menschen hineingelegt, ja, um eben eine Richtschnur zu haben, was gut ist und was schlecht ist. Und der Manfred Messinger hat es so formuliert, das Bemühen des Geistes Gottes um den Menschen in seinem Gewissen endete und mündete in das Gericht der großen Flut. Hat eben nicht funktioniert. Die Menschen ihrem Gewissen zu überlassen, hat eben zu diesen Zuständen geführt, die Gott haben bereuen lassen, dass er den Menschen gemacht hat. Und wo Gott gesagt hat, da müssen wir nochmal einen kleinen Reset machen. Da müssen wir nochmal einen Neuanfang machen. Nichts anderes war die Sintflut, ein, denke ich, auf jeden Fall global zu sehendes Ereignis. Ja? Und nach der Sintflut war nichts mehr so wie vor der Sintflut. Ja? Die Menschen wurden lange nicht mehr so alt hinterher. Die Menschen durften Fleisch essen. Ich gehe mal davon aus, dass sich geologisch oder auch klimatisch vieles verändert hat. Ja? Und wie gesagt, schon eine neue Ära, ein neues Zeitalter nach der Flut auch begonnen hat. Und wir sehen hier auch ein Prinzip, was sich durch das Wort Gottes zieht, nämlich das Prinzip des Überrests, welcher sich durch das gesamte Wort Gottes zieht. Diese Verheißung aus 1. Mose 3, 15, wenn er alle vernichtet hätte und nochmal neue Menschen geschaffen hätte, wäre ja gar nicht möglich gewesen, sondern Gott hat sich diesen Überrest, den wir ja schon bei Elia gesehen haben, mit den 7000, die wir schon erwähnt haben in den Tagen, die Baalspriester, die den Baal nicht angebetet haben. Diesen Überrest hat sich Gott mit Noah und seiner Familie und den Tieren der Arche bewahrt, ja, um mit diesem Überrest seine Geschichte weiterzumachen und mit diesem Überrest, ja, seine Verheißungen aufrechtzuerhalten, seinen Plan weiter nach vorne zu treiben. Gott wählt sich immer einige wenige aus, ja, in dem Fall wirklich nur eine Familie, mit denen dann seine Heilsgeschichte weiterläuft. Die große Masse läuft schon immer abseits. Ja. Das ist leider so, dass uns das im Wort Gottes immer wieder deutlich wird, dass es oft sehr wenige nur sind, die auf den Wegen Gottes wandeln. Und wenn wir uns anschauen, wir sind ja auch eine Minderheit. Ja. Wo wir sind, in der Nachbarschaft, wo wir wohnen, im Geschäft, in der Schule, ja, in aller Regel sind wir eine Minderheit. Ja. Sind nicht die Mehrheit. Sind wir die, das haben wir die Tage auch schon gehört, die eigentlich auffallen, weil sie anders sind. Und wir müssen ja auch auffallen und anders sein als die breite Masse, die Gott nicht kennt. Mit dieser kleinen Schar macht Gott weiter und sorgt so dafür, dass seine Verheißungen wahr werden. Und diese kleine Schar, es geht dabei ja nie um die kleine Schar, sondern es geht Gott dann immer darum, über die wenigen Auserwählten dann die vielen und letztendlich alle zu erreichen und alle gemäß ihrer vom Schöpfer gesetzten Bestimmung allen den Weg ins Vaterhaus frei zu machen. Wir finden in 1. Petrusbrief auch nochmal wichtige Verse zu dem, was da für die Tage Noahs und was dort geschehen ist in diesem Gericht. Ich lese 1. Petrus 3, 19 und 20, 18 bis 20. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden. Also, Gott hat da gewartet, ob nicht doch jemand noch, ja, er war langmütig und hat gewartet, ob nicht doch jemand zu ihm umkehrt, ist aber nicht geschehen. Die Menschen sind alle ertrunken. Ja. Und wir lesen hier, dass der Herr, nachdem er den Tod besiegt hatte, den Gefangenen aus den Zeiten Noahs hier gepredigt hat. Das heißt, mehreres. Erstens mal gibt es Menschen im Totenreich, denen Evangelium gepredigt wird. Weil was sollte er sonst anders predigen? Ja? Das heißt, der Tod war für diese Menschen nicht das Letzte. Wir sehen auch hier, in diesem Sündenfall, nach dem Sündenfallgericht, jetzt in diesem Sintflutgericht, dass auch die, die hier gerichtet wurden, dass für die der Tod nicht das Letzte war, dass es nicht eine endgültige Vernichtung für sie bedeutet hat. Und wir lesen auch, ja, dass diese Menschen ungehorsam waren. Das heißt, sie hätten eine Möglichkeit zum Gehorsam gehabt. Ja. Man könnte ja sagen, die Menschen damals konnten gar nichts dafür. Ja. Aber hier wird ganz und klar bezeugt, ja, dass Gott sie zur Verantwortung zieht, dass sie eben ungehorsam waren. Gott war sogar langmütig und hat gewartet, ob sie sich nicht doch an ihn halten und zu ihm umkehren. Nun kommen wir zum dritten Gericht. Das ist nicht nur ein Ereignis, es sind viele Ereignisse. Das ist das Handeln, das Gerichtshandeln Gottes mit dem auserwählten Volk Israel. Sowohl Nordreich als auch Südreich. Und da werden wir vor allem, das ist geschuldet der Tatsache, dass ich viel im Jeremia unterwegs war in letzter Zeit, werden wir sehr viel aus Jeremia dazu lesen. Aber nicht nur für Jeremia, sondern auch für andere prophetische und auch die Geschichtsbücher des Alten Testaments gilt, dass wirklich ein großer Teil des Wortes Gottes dem Gerichtshandeln Gottes mit seinem Volk gewidmet ist. Das Volk Israel ist ja aus der Familie Jakobs mit seinen 12 Söhnen in Ägypten entstanden. Sie waren gezwungen, durch eine Hungersnot dorthin umzusiedeln. Gott hat diese Rettungsaktion durch die besondere Geschichte von Josef, dem 11. Sohn und dem späteren Premierminister von Ägypten, in wunderbarer Weise eingefädelt. Ihr kennt ja die Geschichte aus dem ersten Buch der Bibel. Das Volk wurde groß, wurde den Ägyptern dann zu groß und sie begannen es nach dem Tod des Pharaos und Josefs zu unterdrücken. Gott hat einen Rettungsplan für sein Volk durch Mose und seinen Bruder eingesetzt. Und durch schlimme Plagen sollten die Herrscher und die Machthaber in Ägypten dazu bewegt werden, das Volk ziehen zu lassen in das verheißene Land Kanaan. Doch erst nach der 10. Plage war der Pharao so weit und lenkte ein und das Volk durfte gehen. Die spätere Reue des Pharaos kostete dem zur Verfolgung und mit der Rückführung der Israeliten beauftragten ägyptischen Heer das Leben. Der Pharao hat es ja dann nochmal bereut. Hier sehen wir schon deutlich, dass Gerichtshandeln Gottes nicht nur an Israel, sondern auch an anderen Völkern verübt wurde. Und zwar anhand des Verhaltens gegenüber dem auserwählten Volk Israel. So wie ich mich gegenüber Israel verhalte, könnte man sagen, so verhalte ich mich auch gegenüber dem Gott Israels, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist wichtig zu verstehen, dass zu alttestamentlichen Zeiten auch andere Völker durchaus von Gott zur Rechenschaft gezogen wurden, obwohl sie nicht Teil des auserwählten Volks waren. Aber das Kriterium und der Maßstab war immer, wie verhaltet ihr euch meinem Volk gegenüber und damit, wie verhaltet ihr euch mir gegenüber. Die Völker wussten, was Gott ein Greuel ist, Menschenopfer und so weiter, ja, und vor allem, was ganz sensibel war, wo Gott ganz eifersüchtig war, wenn die anderen Völker versucht haben oder das Volk Israel beeinflusst haben und ihnen andere Götter angetragen haben und das Volk Israel begonnen hat, sozusagen fremd zu gehen und anderen Göttern nachzulaufen. Da war Gott extrem empfindlich und das wussten, das hat er die anderen Völker auch wissen lassen. Und wenn sie da aber nicht aufgepasst haben, hat er sie auch zur Rechenschaft gezogen. Und das sehen wir, wenn wir uns mit den Gerichten in der Schrift beschäftigen, sehen wir das oft als Maßstab. Wie verhalten sich Völker, wie verhalten sich Nationen, Menschen gegenüber dem Volk Israel? Ja. Und oftmals hat er auch diese Völker benutzt, um Gericht an seinem Volk ausüben zu lassen. Aber oftmals wird uns eben auch berichtet, dass die Völker dann über das Ziel hinausgeschossen sind, ja, und dann selbst wieder gerichtsreif wurden. Bis dahin, dass sogar das Volk Israel den Auftrag manchmal bekommen hat, ganze Völker auch zu vernichten. Das ist eine lohnenswerte Sache, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und wir sehen das aus meiner Sicht sehr deutlich bis hinein in die Tage heute. Ja. Die deutsche Geschichte ist ja ganz eindeutig damit verbunden. Ja. Wie wir uns gegenüber dem Volk Israel, den Juden, verhalten haben, ja, zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft, das hat ja ein massives, furchtbares Gericht erstmal für das auserwählte Volk, die Juden, bedeutet und dann gleich im Rückschluss auf uns auch. Ja. Und es gab damals viele Menschen, die gesagt haben, das wird ganz böse für uns in Deutschland ausgehen, weil wir den Augapfel Gottes antasten. Ja. Die hatten das verstanden, die waren so bibelkundig, dass das für die klar war. Und das gilt auch heute noch. Ja, diese Tage auch schon mal hat jemand für die Obrigkeit gebetet, was uns ja aufgetragen ist aus dem Wort Gottes. Und das habe ich mir für mich persönlich vorgenommen, wenn ich für die Obrigkeit bete, dann bete ich auch dafür, dass sie sich zu Israel gut stellen. Ja. Und es macht mich extrem traurig und besorgt mich extrem, wenn in unserem Land Plakate aufgehängt werden, wo draufsteht, Israel ist unser Unglück. Und dass, wenn es dann vor Gerichten verhandelt wird, man nicht in der Lage ist, das zu verbieten und zu verurteilen. Das ist ein absolutes Unding. Ja. Und man merkt, dass die Generation, die dieses Dritte Reich mitgemacht hat, die stirbt jetzt langsam weg. Ja. Und was kommt jetzt wieder hoch? Es kommen Dinge hoch, es dürfen Dinge gesagt werden, die waren zu Zeiten, als ich noch Schüler war, komplett undenkbar. Ja. Wenn sich da einer nur ein bisschen blöd verplappert hat, egal wie er es gemeint hat, der musste zurücktreten. Wenn er irgendwo was relativiert hat, vielleicht hat er es ganz anders gemeint, da wurde gar nicht lang gefragt, der war einfach fällig, der musste einfach abtreten. Ja. Und heute kannst du Dinge formulieren, kannst du Sachen sagen, wenn du es nicht selber in Nachrichten oder YouTube sehen würdest, du würdest nicht glauben, dass das in der Öffentlichkeit in Deutschland gesagt wird. Oder wenn immer wieder, ob das Berlin oder München ist, jüdische Mitbürger, die eine Kippa aufhaben, bespuckt werden, beschimpft werden. Das sind Entwicklungen, da mache ich mir extrem große Sorgen. Kann man sagen, ah, das sind Kleinigkeiten und das müssen wir ernst nehmen. Aber vom Worte Gottes her muss uns das auf den Plan rufen. Und da sind wir auch als Gläubige gefragt, ja, da auch wirklich entgegenzutreten und sehr, sehr klar Position zu beziehen und zu sagen, das ist was, wo wir ein ganz sensibles Thema touchieren, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir, die wir das Wort Gottes kennen, sollten dann darauf hinweisen, dass wir da sehr, sehr vorsichtig sein müssen und eine sehr klare Stellung auch beziehen. Israel hat viel Gericht erfahren. Gehen wir zurück. Ägypten, sie sind ausgezogen, waren vor dem verheißenen Land und schicken dann Kundschafter aus in das heilige Land rein, nach Kanaan. Und außer 2 der 10 Kundschafter, Josua und Kaleb, ja, haben die Kundschafter zwar positiv berichtet, was das Land angeht, haben aber gesagt, das ist eine Nummer zu groß für uns, das schaffen wir nicht. Die sind zu stark, die sind zu mächtig, wir werden es nicht schaffen, das Land einzunehmen. Außer Josua und Kaleb. Und es hat eben dann ein schlimmes Gericht für das Volk Israel zur Folge gehabt. Dieser Unglaube Israels, dass sie eben nicht auf Gott vertraut hatten, der sie bis dahin gebracht hatte. Und sie mussten 40 Jahre Verlängerung des Wüstenumzugs, bis diese ganze Generation, die eben vor den Toren des verheißenen Landes damals stand, bis die eben gestorben war. Und außer den beiden, die Widerstand geleistet haben, den anderen gegenüber und gesagt haben, das hat uns Gott doch verheißen, das werden wir schaffen, bis auf die beiden, Josua und Kaleb, ist eben keiner in das heilige Land, das verheißene Land, eingezogen. Ja. Gott war sehr getroffen, auch sehr zornig, muss ich auch mal überlegen, was das für Gott bedeutet hat. Und er wollte ja das Volk dann auch vertilgen, aber Mose hat Fürbitte getan weil er ja wusste, dass Gott kein Vertilger und kein Zerstörer ist und weil er wusste, das geht doch gar nicht, du kannst deine Verheißung doch gar nicht aufheben. Und natürlich hat Gott das dann auch nicht getan. Ja. Gott ist eben der Geber und Spender allen Lebens, er macht seine Verheißungen wahr und wegen Gottes ist immer Wegen ins Leben hinein. Wenn das nicht so wäre, das lesen wir, wenn wir die Bibel lesen, ständig, dann wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Gehen wir zurück zu Jeremia. Jeremia hat 52 Kapitel. Wenn ich jeden Tag ein Kapitel lese, bin ich fast 2 Monate dran. Und es geht immer vor und zurück. Ja. Das ist also wirklich fast mühsam, ja, aber auch ein Stück weit beeindruckend. Und ich möchte euch da einfach ein Stück mit hineinnehmen. In diesem Buch wird ja Israel, besonders das Südreich Juda, schwer beschuldigt, den Bund mit Gott auf das Schlimmste gebrochen zu haben. Und es wird schwerstes Gericht ausgesprochen, angekündigt, ja, so dass, wenn man das Buch am Anfang liest, denkt man, das Volk wird das nicht überleben, das wird aufhören zu existieren. So was die an Schuld auf sich genommen haben, was Gott über die ausspricht, das geht ganz böse aus. Ich lese ab Vers 27 aus Jeremia 32. Siehe, ich bin Jahwe, der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Darum, so spricht Jahwe, siehe, ich gebe diese Stadt Jerusalem in die Hand der Chaldäer und in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, dass er sie einnehme. Und die Chaldäer, die wieder diese Stadt streiten, werden hineinkommen und werden diese Stadt mit Feuer anzünden und sie verbrennen, samt den Häusern, auf deren Dächern sie den Baal geräuchert und anderen Göttern Trankopfer gespendet haben, um mich zu reizen. Denn die Kinder Israel und die Kinder Juda taten von ihrer Jugend an nur, was böse ist in meinen Augen, denn die Kinder Israel haben mich nur gereizt durch das Werk ihrer Hände, spricht Jahwe. Denn zu meinem Zorne und zu meinem Grimme ist mir diese Stadt gewesen, von dem Tage an, da man sie gebaut hat, bis auf diesen Tag, auf dass ich sie von meinem Angesicht hinwegtäte. Wegen all der Bosheit der Kinder Israel und der Kinder Juda, die sie verübt haben, um mich zu reizen, sie, ihre Könige, ihre Fürsten, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner von Jerusalem. Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Und ob ich sie auch lehrte, früh mich aufmachen und lehrend, so hörten sie doch nicht, um Zucht anzunehmen. Und sie haben ihre Scheusale in das Haus gesetzt, welches nach meinem Namen genannt ist, um es zu verunreinigen. Und sie haben die Höhen des Baal gebaut, welche im Tale des Sohnes Hinnoms sind, und um ihre Töchter und ihre Söhne dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen, was ich nicht geboten habe und mir nicht in den Sinn gekommen ist, um diesen Gräuel zu verüben, damit sie Juda sündigen machten. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist ja unglaublich. Also es ist so krass, ja, und so weit weg und so provokant, also um mich zu reizen, das steht da 4 oder 5 Mal drin, ja, das war für Gott natürlich eine ungeheure Provokation, die seinen Zorn, seinen Grimm heraufbeschwören musste. Ja. Und doch wird vor diesen Versen in dem Kapitel 32 dem Jeremia aufgetragen, ein Ackerfeld in Anathot zu kaufen von seinem Vetter. Ja. In einem Gebiet, wo klar war, wenn der Jeremia das macht, wird er dieses Land nie bestellen können. Weil das ist genau das, was da erobert wird. Ja. Aber Gott trägt ihm auf, den Handel einzugehen, ja, und er kauft auch dieses Ackerfeld. Das heißt, derselbe Jeremia, der dem Volk sagt, es wird alles eingenommen, verbrannt, verwüstet, vernichtet, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, derselbe Jeremia kauft dieses Ackerfeld, ja, und was sagt er damit? Er sagt damit, das ist nicht das Letzte. Es wird ein Danach geben, es wird weitergehen. Ja. Das bedeutet, diese Gerichte werden nie die Verheißungen Gottes aufheben, weil der Verheißung Gottes über sein Volk ist ja am Ende Gemeinschaft mit ihm. Ja. Im gleichen Buch, wir werden es nachher gleich lesen, im gleichen Kapitel steht es noch beschrieben. Ja. Das heißt, es wird immer nach den Gerichten, gibt es immer ein Danach. Egal welches Gericht du in der Schrift dir anschaust, ich habe keins gefunden, wo es nicht noch ein Danach gibt. Das Gericht war nie das Letzte. Das soll diese Begebenheit auch sagen. Ja. Und es soll auch sagen, der Jeremia musste gegen alle Vernunft und gegen sein persönliches Überzeugtsein bzw. seine persönliche Bilanz finanziell wirklich Opfer geben, um diesen Acker zu kaufen. Das war, auf Deutsch gesagt, rausgeschmissen Geld. Aber es hat eben dem Volk klar gemacht, was sich hier abspielt. Ja. Und so heißt dann, ab Vers 36, ich lese weiter, darum spricht Jahwe, der Gott Israels, nun also betreffs dieser Stadt, von welcher ihr saget, sie ist in die Hand des Königs von Babel gegeben, durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest. Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben haben werde, in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen. Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen ein Herz und einen Weg geben, damit sie mich fürchten alle Tage, ihnen und ihren Kindern nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen machen, dass ich nicht von ihnen lassen werde, ihnen wohlzutun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde mich über sie freuen, ihnen wohlzutun, und werde sie in diesem Lande pflanzen, in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Denn so spricht Jahwe, gleich wie ich über dieses Volk all dieses große Unglück gebracht habe, also will ich über sie all das Gute bringen, das ich über sie rede. Also so schlimm wie das, was ich vorher gelesen habe, war, so krass, ja, so provokant, ja, und so viel Gericht, wie es nach sich zieht, will Gott was ganz anderes. Und weil er das will, weil er das sich vorgenommen hat, wird er es auch tun. Wir sehen hier, dass Gott nicht vernichtet, nicht Unglück, sondern Gutes über sein Volk bringen will. Heißt aber nicht, dass es einfach nur wegschiebt. Denn natürlich kam der Nebukadnezar, ist eingefallen, hat die Stadt vernichtet, hat Gefangene weggeführt. Es ist alles eingetroffen, das Gericht hat stattgefunden. Aber es war eben nicht das Letzte. Der neue Bund, von dem hier und auch schon in Jeremia 31 die Rede ist, das wird dieser einseitige Bund sein auf der Grundlage der Heilstat am Kreuz von Golgatha. Dort hat Jesus Christus, der Sohn Gottes, alle Schuld und Sünde bezahlt, auch für das Volk Israel. Und er hat das Gesetz erfüllt. Er hat den Teil des Bundes, den Israel eben nicht erfüllt hat, immer wieder gebrochen hat, ja, den Teil des Bundes hat Jesus Christus erfüllt. Jesaja 53, er war der leidende Gottesknecht. Er hat die Sünden, er hat die Strafe auf sich genommen. Und nur deshalb gibt es die Möglichkeit auch für einen einseitigen Bund mit dem Volk Israel. Auch der Bund mit uns ist ja ein einseitiger Bund. Wir haben ja auch nichts zu bringen. Das gilt genauso für Israel. Das Geschöpf muss nichts mehr dazu tun. Seit der Sohn das Opfer gebracht hat, ist es auch ganz klar. Ja? Da ist das Gesetz auch zu einem Ende gekommen, zu einer Erfüllung gekommen. Es ist ganz eindeutig abgelöst worden durch das und erfüllt, bestätigt worden von dem Sohn, der das getragen hat und der das alles erfüllt hat. Das gilt für uns genauso wie für das Volk Israel. Man wird errettet aus Gnade. Aus der Tat Jesu am Kreuz, seine Auferstehung, sein Sieg über den Tod, das ist die Basis für alle Menschen, egal zu welcher Heilskörperschaft sie gehören, egal wann sie auf welche Art auch gerettet werden, es geht immer nur über das Kreuz. Doch solange der neue Bund noch nicht aufgerichtet ist und gültig ist, bleibt natürlich die Geschichte des Volkes eine Gerichtsgeschichte. Sie zieht sich durch das gesamte Alte Testament bis zum Ende der Existenz des Staatswesens mit seiner Zerstörung durch Titus im Jahr 70 nach Christus, haben wir die Tage auch schon oft angesprochen. Das schlimmste Gericht, haben wir auch schon kurz erwähnt, im Dritten Reich, ging der neuen Staatsgründung im Jahr 1948 voraus. Auch dieses furchtbare Gericht, was ja leider unser Volk an dem Volk Gottes verübt hat, war letztendlich auch eine Voraussetzung am Ende dafür, dass der Staat Israel wieder gegründet werden konnte. Jetzt ist der Staat Israels natürlich keine Theokratie im biblischen Sinn und hat nichts jetzt mit dem Friedensreich Jesu Christi zu tun, wo Gott herrscht, sondern es ist ein klarer, säkularer Staat, in dem die meisten Menschen sich wenig für Gott interessieren. Ja. Dennoch ist natürlich für die Beobachter des prophetischen Wortes seit dieser Staatsgründung eine hohe Aufmerksamkeit gegeben, was dort passiert. Es ist für jeden Bibelleser klar geworden, dass wenn das Volk Israel in sein Land zurückkehrt, wenn es ein Land Israel wieder gibt, ja, dass dann die Geschichte Gottes, die Heilsgeschichte Gottes in einen neuen Zeitabschnitt hineingeht. Ein neuer Reifegrad in der Heilsgeschichte erreicht wird. Und ich weiß nicht, also Daniel und ich, wir waren in Arosa, 1980 rum war das erste Mal. Und da war klar, also saßen wir auch als Teenager unter der Verkündigung von Arthur Muhl, haben nicht viel verstanden. Aber das macht ja nichts. Auch ihr Junge, die ihr da seid, versteht vielleicht nicht so viel am Anfang, aber du musst irgendwann mal anfangen, das Wort Gottes zu hören. Es muss irgendwann mal in dich hineinkommen und dann wächst die kleine Pflanze, die wächst weiter, wenn man sie gut nährt. Und das möchte ich euch auch dann anraten, ja, das auch weiterhin nähren zu lassen. Ich habe denken müssen, wenn man überlegt, dass ich jetzt 40 Jahre später hier stehe und über die Gerichte rede und über die Offenbarung rede, die Posaunengerichte und so weiter, was alles noch kommt. Ja, das wäre damals in Arosa, da war keiner von den Leuten, die da saßen, hätte es geglaubt. Weil für die war klar, 2019 ist das alles rum. Da ist das lang rum, also ganz lang. Also ich weiß noch genau, als ich da saß, 48, 40 Jahre, eine Generation, 88, war so ein Meilenstein, wo man gesagt hat, da wird es wahrscheinlich dann richtig heiß werden. Ja, da wird die Entrückung, Wiederkunft Jesu, da kommt es irgendwo. Jahr 2000 war schon eigentlich, das hat man schon gesagt, da ist es höchstwahrscheinlich alles schon vorbei. Ja. Natürlich hat man da sich weit rausgelehnt auch gerechnet. Ja. Kann man verurteilen und hat ja immer verrechnet. Jeder hat sich bis jetzt ja verrechnet, sonst säßen wir nicht hier. Das ist auch gut so, ja, weil es steht ja auch so nicht drin. Was man den Brüdern zugute halten muss, ist, sie haben sich sehr intensiv mit dem Wort Gottes befasst. Ja. Aber es hat natürlich auch viele verschreckt. Ja, und lang ist auch, sind diese Themen auch deshalb aus der Verkündigung verschwunden, weil sie zum Tabuthema erklärt wurden. Ja, weil sie irgendwo ein Stück weit verbrannt waren. Und jetzt fängt es wieder an, so ein bisschen hochzukommen, dass wir versuchen, eben das, was das Wort Gottes sagt, eben einigermaßen zu sortieren, zu ordnen und zu prüfen, wie es denn sein könnte, ohne, also ich bin überhaupt kein Ansatz dran, interessiert mir auch gar nicht, irgendwas zu berechnen, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber letztendlich das prophetische Wort zu studieren, zu beobachten und zu ergründen, was heute dann für uns daraus dran ist, das halte ich schon für sehr wichtig. Ja. Und deswegen tun wir gut daran, das zu beobachten, was da passiert im Nahen Osten. Und wenn wir sehen, was für ein Gericht über Deutschland kam nach dem Holocaust, wenn wir sehen, was in Syrien sich abspielt, dem Erzfeind Israels, ist ein Stück weit für mich auch ein Gericht, auch, ja, was dort sich abspielt. Das sind Dinge, die sind bei uns, wenn wir Nachrichten anschauen, heute aktuell auf dem Schirm. Ja. Deswegen ist es gut, das Wort auch zu beobachten. Also wir sehen, Gott will das Gute für sein Volk und Albert hat es auch schon erwähnt, das Friedensreich Jesu Christi wird anbrechen und die ganzen Verheißungen, die dafür im Alten Testament und auch in den Evangelien gegeben sind, die werden erfüllt werden. Aber trotzdem kam eben Hunger, Pest und Schwert über das Volk, ja, weil Gott sich eben ganz klar auch hinter das Gesetz vom Sinai und den Bund, der da mit ihm geschlossen wurde, gestellt hat. Ja, und wenn dieser Bund eben gebrochen wird, ja, dann ruft es auch den Zorn Gottes und damit Gericht und Strafe auf den Plan. Gott wäre nicht der allmächtige, heilige, gerechte Schöpfer der Welt, wenn das nicht so wäre. Ja. Wenn wir mit unseren Kindern als Eltern eine Vereinbarung treffen, ja, und die Kinder halten sich nicht daran, ja, und das hat dann keine Konsequenzen, ja, dann geht's drunter und drüber. Ja. Dann tanzen die uns auf der Nase rum. Ja. Das ist so. Und dann sind wir irgendwelche Witzfiguren und lächerlich. Ja. Und das ist bei Gott natürlich nicht drin. Das müssen wir einfach sehen. Gott lässt es so nicht mit sich machen. Ja? Wir lesen klar in den Sprüchen, die Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang. Und das müssen wir jedem Menschen auch sagen und jedem Menschen auch vermitteln durch unser Leben, dass wir Gott fürchten. Mit Gott ist wirklich nicht zu spaßen. Gott ist unser Vater im Himmel, er sorgt für uns, er hat alles für uns getan, aber er ist niemand, den man hin und her schubsen kann, den man auch nicht instrumentalisieren kann. Das ist eine schwere Sünde, wenn man das glaubt. Die, die gar nicht an Gott glauben, ja, die verhalten sich so, dass ich manchmal sage oder denke, das wird euch nochmal teuer zu stehen kommen. Die werden sich auch dafür verantworten müssen. Ja. Die sagen, wie Gott sein müsste, wenn es ihn denn gäbe. Ja. Und die sagen, Gott ist nur dazu da, um irgendwelche Erklärungslücken zu füllen, ja, die wir eigentlich selber schon lang gefüllt haben. Ja. Das entspringt aber dem Unglauben und einer menschlichen Hybris, ja, der wir klar entgegentreten müssen. Und die Schrift äußert sich sehr klar, sie werden als Toren und als Narren bezeichnet. Ja. Heißt nicht, dass wir auf die Menschen herabsehen sollen, das will ich damit nicht sagen, aber dass wir es eben richtig einordnen, dass wir uns da nicht irgendwo auch mit einseifen lassen. Und die Menschen, die Gott leugnen, sind die gleichen Menschen, die öffentlich hinstehen und darauf vertrauen, dass vielleicht eine vom Menschen geschaffene künstliche Intelligenz einmal die Probleme der Menschheit lösen wird, ja, und die Welt retten wird, den Klimawandel in den Griff kriegen wird, ja. Und die gleichen Menschen fürchten dann, dass diese künstliche Intelligenz sich irgendwann mal so weit selber entwickelt, dass sie die Menschheit als gewichtigste Störgröße im Universum über kurz oder lang eben abschafft. Und das ist wahrscheinlich wirklich die Lösung des Klimaproblems. Ja, ja, also es ist wirklich so, also wird auch schon formuliert, ja, dass wir viel zu viele sind auf der Erde, das ist eigentlich die Ursache für viele Probleme, die wir nun mal haben. Ja. Und ich bin froh, dass wir wissen, es gibt einen Schöpfer, der die Fäden da in der Hand hat und der da einen Plan hat. Ja? Ja. Weil was die Menschen oder das, was Menschen dann schaffen, sich da noch ausdenken, um das zu lösen, das wollen wir wahrscheinlich gar nicht wissen. Die Menschheit hat sich hier sehr, sehr weit von Gott entfernt. Gott hat sich für die meisten sogenannten aufgeklärten Menschen erledigt. Auch wenn es noch übersinnliche, esoterische und alle möglichen Strömungen gibt und Menschen sich mit übersinnlichen Dingen beschäftigen, aber da geht es meistens um das eigene Ich, um das eigene Wohlbefinden und eben nicht darum, eine Allmacht anzuerkennen, die weit über einem steht. Das möchten die Menschen nicht. Und so wird es eben sein, wie zu Zeiten Noahs. Ja, die Menschen essen, trinken, verheiraten sich und Gott spielt überhaupt gar keine Rolle. Und genauso wie zu Zeiten Noahs die Menschen von der Flut dann überrascht wurden, werden sie dann auch von dem überrascht werden, was passiert, wenn die endzeitlichen Ereignisse und Gerichte dann hereinbrechen. Das müssen wir wissen, wenn wir mit ungläubigen Nachbarn, Freunden, Bekannten oder auch Familienmitglieder und so weiter zu tun haben, unseren Glauben anschaulich machen, unseren Glauben bekennen, eben gegen den Strom schwimmen. Ja. Und es wird je länger, je einfacher, weil eben die Hauptströmung läuft ganz woanders, als wir es aus dem Wort Gottes sehen. Ja. Wir müssen eigentlich gar nicht viel machen, sonderlich veranstalten, sondern nur so leben, wie es Gott gefällt, aus dem Wort Gottes heraus. Dann wird schon so ein großer Kontrast deutlich, dass es automatisch auffällt. Ich hatte Gelegenheit, vor kurzem ein bisschen mitzuarbeiten bei einer Evangelisation vom Bibelheim. Und da haben wir in der Vorbereitung oft gesagt, es ist wichtig, den Menschen ihre Erlösungsbedürftigkeit zu erklären. Ja? Das ist schon ganz schwierig, weil die Menschen sagen, ich habe doch gar kein Problem. Ich bin doch okay. Du bietest mir irgendwas an, das brauche ich gar nicht. Ja? Und das ist gar nicht so einfach, sich in diesen Perspektivwechsel mal zu machen, ja, und sich zu überlegen, wie erkläre ich diesen Menschen, ja, dass sie Jesus brauchen, dass sie Jesus kennenlernen müssen, dass sie Gott brauchen, dass sie erlösungsbedürftig sind, dass sie, wie du es gesagt hast, am falschen Ufer stehen und dass sie rüber müssen ans andere Ufer, dass sie sonst verloren gehen, ja, ohne jetzt das Höllenfeuer für sie anzuheizen, was in Evangelisation auch manchmal gemacht wird. Darum geht es ja eigentlich gar nicht, obwohl das natürlich so ist, dass die Menschen erstmal klar verloren gehen, ja. Und es muss natürlich unser Interesse sein, und das ist bei mir auch entstanden, als ich mich mit dem Thema Gericht beschäftigt habe, ja, wünsche ich mir wirklich, dass die Leute, die mich kennen, vielleicht durch mich eben nicht dieses Gericht sehen müssen. Ja. Wenn das Gott gefallen würde, eben das zu verhindern durch mich oder durch uns, dass wir Menschen hinzutun können zum Leid des Christus. Wir haben ja gehört, es sind eh nur Einzelne, aber dass es Einzelne eben sind, die eben dann, denen dann auch dieses Gericht erspart bleibt. Ja. So viel zum Volk Israel. Ganz wichtig festzuhalten, ein ganz wichtiges Kriterium im Gericht für viele Menschengruppen wird sein, für viele Menschen wird sein, wie sie sich zum Volk Gottes gestellt haben. Das werden wir noch sehen. Zum Schluss betrachten wir noch die Gemeinde. Die Gemeinde, wir, die sein Leib ist, ja, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben jetzt schon seinen Geist in uns, wir haben jetzt schon das unauflösliche Leben in uns. Wir sind schon auf der richtigen Seite. Wir haben das Ufer erreicht, das rettende Ufer. Das ist also klar. Und nach Johannes 5,24 kommen wir ja nicht ins Gericht. Jetzt sage ich aber, jetzt gibt es doch vielleicht doch ein Gericht für die Gläubigen. Und ihr wisst, von was ich rede, schätze ich mal, von den beiden Stellen in den Korintherbriefen. 2. Korinther 5,10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf dass ein jeder seinen Lohn empfange, was er in dem Leibe getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Zunächst ist mal erstaunlich, dass es da vor dem Richterstuhl Christi gar nicht um den Glauben geht. Davon ist gar keine Rede, sondern es geht um die Werke, um das Handeln in dem irdischen Leib, was gut oder böse sein kann. Bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, lesen wir die zweite Textstelle, 1. Korinther 3, 11 bis 15. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut, Gold, Silber, köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Vers 11 bezeugt also klar den Grund, der gelegt ist, Jesus Christus. Da sind wir, auf diesem Grund stehen wir und den Geist haben wir, mit dem sind wir versiegelt. Das heißt, das Geschehen vor dem Richterstuhl Christi findet ganz klar auf der Grundlage des Glaubens, der Gliedschaft am Leibe des Christus statt. Daher kann es bei diesem Gericht ja gar nicht um Rettung oder Verlorengehen gehen, sondern eben um das, was auf unserem Glauben, auf dem Grund Christus eben aufgebaut wird. Die Basis ist also klar, der Grund ist klar, der Christus, das Haupt der Gemeinde. Ja. Aber man kann, und das zeigt uns die Stelle sehr klar, auf dieser Basis, auf diesem Grund kann man eben Gutes, Gold, Silber, edle, köstliche Steine oder eben Böses oder Untaugliches, Holz, Heu, Stoppeln oder Stroh bauen. Letzteres muss verbrennen, denn es kommt aus dem eigenen Ich, aus dem Eigennutz heraus. Ja. Und es ist nichts, was zur Ehre Gottes gereicht. Und wir wissen ja aus Epheser 5, 27, dass der Christus seine Gemeinde dem Vater ohne Flecken und Runzeln vorstellen möchte. Das muss so sein, weil sonst sind wir gar nicht fähig und geeignet, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das heißt, dieses sogenannte Läuterungs- und Reinigungsgericht muss stattfinden. Die Bewährung unserer Glaubenswerke, ja, durch das Feuer vor dem Richterstuhl Christi, die muss ablaufen, damit wir dann eben ohne Flecken und Runzeln vor dem Vater erscheinen können und das, was eben nichts getaugt hat, dann auch verbrannt und hinweggetan wurde. hat also nichts mit dem üblichen Gerichtsverständnis zu tun, dass man entweder in die Gemeinschaft Gottes geht oder eben in die Trennung Gottes geht, sondern man geht auf jeden Fall in die Gemeinschaft Gottes, aber eben entweder wie durchs Feuer hindurch oder eben mit dem Lohn, den man empfangen hat, aufgrund der guten Werke, die man getan hat. Und es gibt nicht wenige Ausleger, die sagen, je nachdem, wie die Werke waren und wie der Dienst im irdischen Leben war, werden auch Dienste für die Zeit danach, für die Zurechtbringung des Alls zugeteilt. Da möchte ich jetzt nicht spekulieren, das macht Gott in seiner Weisheit mit Sicherheit richtig, aber das deckt die Schrift durchaus ab, ja, dass wer ausharrt, wer überwindet, wer sich bewährt hat, dann auch für zukünftige Aufgaben entsprechend vorgesehen wird. Nicht im Sinne einer hierarchischen Zuordnung, sondern einfach im Sinne einer Tauglichkeit, wie es eben richtig ist, um Gottes Heilswirken richtig auszugestalten. Unsere Werke werden also offenbar. Und wir Gläubige werden uns da durchaus Fragen nach unserem Verhalten stellen lassen müssen. Das hätten wir wahrscheinlich gerne anders. Aber ich denke, die Schrift bezeugt das hier so. Und ich sehe es für mich auch positiv. Ja, positiv nicht dahingehend, dass wir verkrampfen sollen und ängstlich durch die Zeit laufen sollen hier in unserem irdischen Leben, sondern dass wir einfach unser Leben, das ist ja mein Gebet, ganz bewusst vor dem Angesicht Gottes leben. Offen, ja. Können es eh nicht verstecken, aber dass wir das ganz bewusst tun, ja. Jesus Christus ist der Herr unseres Lebens, ja. Und wir müssen dem nicht bange sein, ja, sondern das kann uns dann vor mancher Dummheit und Sünde auch bewahren, ja. Wenn wir wissen, wer und was wir sind und wozu wir berufen sind. Denn darum geht es, dass wir uns das immer wieder klar machen. Ja? Und das ist auch, hat auch eine ganz positive Auswirkung, weil es uns vor vielem auch bewahren kann. Ja? Und das ist auch der Grund, warum wir sein Wort lesen, warum wir unser Wort gehen, sein Wort hören, damit wir immer wieder diese Wegweiser aufgestellt bekommen, wo es für uns lang geht und damit uns immer wieder klar wird, Mensch, da bist du vielleicht falsch unterwegs. Gestern Abend war ja eine ganz eindrückliche Stunde, die auch genau in diese Richtung hier auch ging. Bevor ich jetzt die Überleitung zum zweiten Dienst mache, wo es dann um die Gerichte auch in der Offenbarung geht, ist die Frage, ist dann das Gericht vor dem Richterstuhl Christi das einzige Gericht, was die Gemeinde betrifft? Es ist das Einzige, was die Gemeinde direkt betrifft. Aber in dem Gerichtshandeln, was dann in der Folge noch kommt, ja, ist ja der Christus ganz unmittelbar beteiligt. Und da wir Teil des Christus sind, ja, sind wir natürlich in vielerlei Gerichten beteiligt, die dann danach kommen. Ja. Das heißt, die Gemeinde ist natürlich mit dem Gerichtshandeln Gottes, weil wir ja wissen, dass das Gericht vom Vater dem Sohn übergeben ist und weil wir Teil dieses Christus ja sind als sein Leib, werden wir auch Anteil an dem Gerichtsvollzug haben. Hoppla. Aber, und das muss man ganz klar sehen, wir werden die Gerichte, von denen in der Offenbarung berichtet wird, von denen werden wir nicht so betroffen sein, dass wir sie mit erleiden müssen. Ja. Es gilt 1. Thessalonicher 5,9, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Seligkeit oder Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Gerichte der Offenbarung sind Zorngerichte Gottes, die nicht für die Gemeinde bestimmt sind. Aber, das muss man auch sehen, die Beschreibung des Entrückungsgeschehens lässt darauf schließen, dass es turbulent zugeht, wenn die Gemeinde entrückt wird. Wir werden nicht vom Sonntagmittagskaffee trinken, kurz mal weggerückt werden. Das glaube ich, ist nicht so. Sondern da wird es ganz schön turbulent zugehen. Harpazo. Genau, der Heinz Schumacher, den will ich zitieren, schreibt, das Wort Harpazo drückt ein schnelles oder auch gewaltsames An sich reißen, hinwegreißen, wegraffen, packen, rauben, entführen, entrücken aus. Also da wird schon turbulent zugehen und es geht ja auch schon, das muss man ganz klar sagen, für viele unserer Glaubensgeschwister geht es ja auch schon sehr turbulent zu. Die brauchen da nicht mehr warten, für die wäre es immer jetzt schon und heute Harpazo. Ja. Das ist so, aber die Verfolgung, das möchte ich auch nochmal sagen, die Verfolgung, die wir heute sehen, die so schlimm ist wie noch nie und die Christen sind die am stärksten verfolgte Glaubensgemeinschaft, die es überhaupt auf der Erde gibt, ja. Diese Verfolgung, die heute schon stattfindet, ist aber nicht Gerichtshandeln Gottes an der Gemeinde, sondern ist eben der Hass der Welt und Aktion des Satans, des Widerwirkers, wie er prophezeit in der Schrift. Im Johannesbrief lesen wir das ganz deutlich, und auch in den Evangelien, die Welt wird uns hassen. Ja? Und auch im Thessalonicher Brief lesen wir von den Bedrängnissen. Die gehören also auch, darüber habe ich auch schon gesprochen, hier in Neudorf, die gehören auch zur Gemeinde dazu, aber das ist nicht, diese Bedrängnisse sind nicht Gerichtswegen Gottes, sondern eben wegen des Satans, ja, und eben der Hass der Welt. An dieser Stelle möchte ich schließen und wir machen dann morgen früh Fortsetzung. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für den wunderbaren Heilsplan, den du hast. Ich möchte dir danken, dass wir in deinem Wort sehen dürfen, dass du kein Wohlgefallen an Gericht hast, sondern dass du Gutes im Sinn hast, Heil im Sinn hast, Rettung im Sinn hast. Nicht nur für uns, für wenige Auserwählte oder für einen Überrest, sondern für alle, für eine ganze Schöpfung und Welt hast du einen Plan. Danke, dass du einst alle an die Seite des Ufers bringen wirst, wo du bist, und dass du einen Weg hast zum Vaterhaus, und dass der Weg freigemacht wurde durch dich, Herr Jesus, durch dein Opfer am Kreuz. Danke, dass du den Tod besiegt hast, auferstanden bist und lebst, und dass wir deswegen Hoffnung haben dürfen für eine ganze Schöpfung. Danke für dein Handeln, was du uns in deinem Wort deutlich machst, und wir bitten darum, dass du uns sensibel machst für das, was wir um uns herum sehen, dass wir es in dein Licht hineinstellen, in das Licht deines Wortes hineinstellen und uns dann so verhalten, wie es uns als deinen Kindern dann auch gebührt. Lass uns Bekenner unseres Glaubens werden, lass uns hinstehen und bekennen, wo Dinge falsch laufen, wo wir ja, für dein Volk eintreten sollen, wo wir für unsere Mitgeschwister im Glauben eintreten sollen. Und lass uns ein Zeugnis deiner Liebe sein, da wo du uns hinstellst. Hab Dank, dass du das in uns wirken kannst und wirst. Amen. Amen.